Schön, dass Sie mit dabei sind heute beim Katechismus. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Wir sind bei den 10 Geboten angelangt, wenn Sie gleich mitlesen wollen. Wir sind bei der Nummer 2083. Das erste Kapitel heißt heute: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und wir werden auf das erste Gebot dann schauen heute. Bei uns zu Gast ist Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Domherr.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Viele denken beim Christentum nur an eine Reihe von Ver- und Geboten und fragen sich, sind die 10 Gebote denn so eine Gängelei? Das soll es ja eigentlich nicht sein. Was ist denn der tiefe Sinn der 10 Gebote?
Ja, das erste ist die Begegnung Gottes mit dem Menschen. Das ist die frohe Botschaft des Christentums, dass Gott uns liebt. Und die 10 Gebote helfen uns unsererseits, diese Liebe Gottes zu beantworten, in der Liebe zu ihm und in der Liebe zu den Mitmenschen.
Und das ist auch der Kernpunkt heute, den Herrn zu lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft, so heißt es in diesem ersten Kapitel. Dann beginnen wir mit dem ersten Absatz, die Nummer 2083. Jesus hat die Pflichten des Menschen gegenüber Gott in dem Wort zusammengefasst: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Dieses Gebot ist der unmittelbare Widerhall des feierlichen Anrufs: Höre, Israel. Der Herr, unser Gott, ist einzig. Gott hat uns zuerst geliebt. An diese Liebe des einen Gottes erinnert das erste der 10 Worte. Die darauf folgenden Gebote erläutern die liebende Antwort, die der Mensch seinem Gott geben soll.
In dieser Nummer wird gleichsam über die ersten 3 Gebote, die erste Tafel, eben das große Gebot der Gottesliebe gestellt. Diese 3 ersten Gebote sind dann die Ausfaltungen dieses einen großen Gebotes, das eben zurückgeht auf diesen Bundesschluss Gottes mit seinem Volk, wo er sich als derjenige geoffenbart hat, der eben sein Volk befreit hat aus Liebe zu diesem Volk.
Dann lesen wir im ersten Artikel das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen. In der Schrift steht: Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen.
Das sind 2 Schriftstellen, auf die dieses Gebot gründet. Die 2. Schriftstelle haben wir gestern im Evangelium auch gehört, in der Fassung des Lukas, aus der Versuchung Jesu durch den Teufel. Also diese Pflicht des Menschen, eben Gott zu dienen, dass Gott wirklich der Erste in unserem Leben sein soll und muss und darf. Und in der Version des Exodus, also dieser ersten Bericht, des ersten Berichtes der 10 Gebote, da ist der Zusammenhang dargestellt eben mit dieser Befreiungstat Gottes, der sein Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft herausgeholt hat. Auch das ist ja übrigens ein Thema, das uns jetzt in der Fastenzeit in besonderer Weise beschäftigt.
Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm dienen. Das wird dann in den folgenden Nummern erklärt, ab der Nummer 2084. Gott gibt sich zu erkennen, indem er an sein allmächtiges, gütiges und befreiendes Handeln in der Geschichte des Volkes erinnert, an das er sich wendet. Ich habe dich aus Ägypten geführt, aus dem Sklavenhaus. Das erste Wort enthält das erste Gebot des Gesetzes. Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten, ihm sollst du dienen, ihr sollt nicht anderen Göttern nachfolgen. Der erste Ruf und die gerechte Forderung Gottes ist die, dass der Mensch ihn annehme und ihn anbete.
Es ist die Folge eben dieses Vertrages, den Gott am Sinai mit seinem Volk geschlossen hat. Er als der Herr gegenüber seinem Volk, das eben ihm zu dienen hat. Und weil er Gott ist und nicht irgendwie ein menschlicher König, gebührt ihm eben diese Haltung der Anbetung. Der Mensch ist verpflichtet, Gott anzuerkennen und ihn als das, was er ist, eben als Gott anzubeten.
Der eine und wahre Gott offenbart seine Herrlichkeit zunächst dem Volk Israel. Mit der Offenbarung Gottes wird auch die Berufung und das wahre Wesen des Menschen geoffenbart. Der Mensch ist berufen, Gott zu bezeugen, indem er so handelt, wie es seiner Erschaffung nach dem Bilde Gottes und seiner Gottähnlichkeit entspricht. Der heilige Justin, der Märtyrer, sagt um 155 herum zu einem gelehrten Juden: Es wird nie ein anderer Gott sein, noch war von Ewigkeit her ein anderer Gott als der, der dieses Weltall gemacht und geordnet hat. Wir glauben ferner, dass unser Gott keine andere ist als der eurige, dass er vielmehr der gleiche ist wie der, der eure Väter aus Ägypten hergeführt hat, mit starker Hand und erhobenem Arm. Auch setzen wir unsere Hoffnung auf keinen anderen Gott. Es gibt ja keinen anderen, sondern auf denselben wie ihr, auf den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.
Ja, dieser altchristliche Text zeigt eben, dass wir Christen den einen und gleichen Gott anbeten und verehren wie die Juden. Es ist der Gott, der sich geoffenbart hat. Und wenn wir eben diesen Gott anbeten und verehren, dann entsprechen wir unserer Berufung, eben nach dem Ebenbild Gottes, das wir sind, zu leben. Dazu sind wir da, um diesen Gott zu bezeugen, und wir können ihn nicht anders bezeugen, als indem wir ihn eben anbeten.
Im ersten Wort ist das Gebot des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe enthalten. Denn wenn wir von Gott sagen, er sei unbeweglich, unveränderlich, bleibe immer der Gleiche, bekennen wir ihn mit Recht als treu, ohne jede Ungerechtigkeit. Darum ist es notwendig, seinen Worten zuzustimmen, festen Glauben an ihn und gänzliches Vertrauen zu ihm zu haben. Wer aber seine Allmacht, Milde und Bereitschaft und Neigung zum Wohltun betrachtet, könnte der anders als all seine Hoffnung auf ihn setzen? Wenn er die Reichtümer der Güte und Liebe anschaut, die er in uns ausgegossen hat, muss er ihn dann nicht lieben? Daher gebraucht Gott zur Einleitung und als Abschluss seiner Befehle und Gebote die Worte: Ich bin der Herr.
Dieser Text ist ein Zitat aus dem Katechismus Romanus. Das ist der Katechismus, der nach dem Konzil von Trient verfasst worden ist, so wie unser Katechismus, den wir jetzt vor uns haben, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil entstanden ist. Und unser Katechismus folgt dem Gedanken eben an dieser Stelle, beim ersten Gebot, die Haltungen des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe eigens zu behandeln. Sie erinnern sich, dass wir in der ersten Hälfte dieses Teiles des Katechismus von den Tugenden gesprochen haben. Man kann das christliche Menschenbild aufzeigen an den sogenannten Kardinaltugenden: Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Zucht und Maß, sowie den theologischen Tugenden, den von Gott geschenkten Tugenden: Glauben, Hoffnung und Liebe. Und jetzt spricht der Katechismus eben von diesen drei Haltungen des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, um uns mit Hilfe dieser Haltungen zu zeigen, was eben es heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm dienen, was zu einer rechten Gottesverehrung gehört.
Dann beginnen wir mit dem Abschnitt über den Glauben, die Nummer 2087. Unser sittliches Leben wurzelt im Glauben an Gott, der uns seine Liebe offenbart. Der heilige Paulus spricht vom Gehorsam des Glaubens im Römerbrief als der ersten Pflicht. Im Verkennen Gottes sieht er den Grund und die Erklärung für alle sittlichen Verfehlungen. Wir haben Gott gegenüber die Pflicht, an ihn zu glauben und ihn zu bezeugen.
Ja, also der eine und einzige und wahre Gott, der eben der treue Gott ist, der befreiende, erlösende Gott, der verdient, dass wir ihm vertrauen und ihm vertrauen und seiner Botschaft, seiner Offenbarung glauben, das gehört eben zu dieser Grundhaltung des Glaubens. Seine Pflicht zu glauben, wenn wir ihn als den erkannt haben, der er ist.
Das erste Gebot verlangt von uns, unseren Glauben zu nähren, ihn umsichtig und wachsam zu behüten und alles zurückzuweisen, was ihm widerspricht. Man kann auf verschiedene Weisen gegen den Glauben sündigen. Freiwilliger Glaubenszweifel besteht in der Vernachlässigung oder Weigerung, für wahr zu halten, was Gott geoffenbart hat und die Kirche zu glauben vorlegt. Unfreiwilliger Zweifel besteht im Zögern zu glauben, in der Mühe, über Einwände gegen den Glauben hinwegzukommen oder auch in der Angst, die durch das Dunkel des Glaubens hervorgerufen wird. Wird der Zweifel mit Absicht gepflegt, kann er zu geistiger Verblendung führen.
Hier wird zunächst gesagt, also wir haben eine Pflicht, eben unseren Glauben zu nähren. Eine Möglichkeit, das zu tun, ist das, was wir miteinander machen, eben diesen Katechismus zu studieren. Unseren Glauben nähren wir natürlich auch durch ein aktives Glaubensleben im Gebet und mit den Sakramenten. Und wir versündigen uns eben gegen diese Pflicht zu glauben, wenn wir eben mit Absicht freiwillig Glaubenszweifel in uns nähren oder verstärken. Unfreiwillige Zweifel, die behindern den Glauben, sind eine Schwierigkeit für das Glauben, aber sie sind nicht in diesem Sinne sündhaft, weil zur Sünde ja immer auch die Freiwilligkeit gehört.
Unglaube besteht in der Missachtung der geoffenbarten Wahrheit oder in der willentlichen Weigerung, ihr zuzustimmen. Häresie nennt man die nach Empfang der Taufe erfolgte beharrliche Leugnung einer mit göttlichem und katholischem Glauben zu glaubende Wahrheit oder einen beharrlichen Zweifel einer solchen Glaubenswahrheit. Apostasie nennt man die Ablehnung des christlichen Glaubens im Ganzen. Schisma nennt man die Verweigerung der Unterordnung unter den Papst oder der Gemeinschaft mit den diesem untergebenen Gliedern der Kirche.
Hier werden nun verschiedene Weisen eben des Unglaubens dargestellt. Häresie, das ist sozusagen ein Auswahlglaube, also gewisse Dinge glaube ich, andere weigere ich mich zu glauben. Apostasie ist der Glaubensabfall, also ich falle vom ganzen Glauben ab, ich will mit all dem nichts mehr zu tun haben. Und Schisma ist dann eben die Weigerung, sich der Kirchenleitung, der bestehenden Kirchenleitung oder der Gemeinschaft mit der sichtbaren Kirche zu entziehen. Obwohl vielleicht die Glaubensinhalte die gleichen bleiben.
Dann kommen wir zu den Abschnitten zur Hoffnung, Nummer 2090. Wenn Gott sich offenbart und den Menschen anruft, vermag dieser der göttlichen Liebe nicht aus eigener Kraft voll zu entsprechen. Er muss hoffen, dass Gott ihm die Fähigkeit schenken wird, seine Liebe zu erwidern und den Geboten der Liebe entsprechend zu handeln. Die Hoffnung ist die vertrauensvolle Erwartung des göttlichen Segens und der beseligenden Gottesschau. Sie ist auch mit der Befürchtung verbunden, gegen die Liebe Gottes zu verstoßen und sich strafbar zu machen.
Die Hoffnung ist also die Zuversicht, dass Gott uns helfen wird, ihn so zu lieben, wie es ihm gebührt. Es ist das Vertrauen darauf, dass Gott uns hilft, alle Schwierigkeiten zu überwinden, dass er letztlich uns eben beschenken wird mit der Gottesschau am Ende unseres Lebens.
Das erste Gebot betrifft auch die Sünden gegen die Hoffnung, nämlich die Verzweiflung und die Vermessenheit. In der Verzweiflung hört der Mensch auf, von Gott sein persönliches Heil, die Gnadenhilfe, um zum Heil zu gelangen oder die Vergebung seiner Sünden zu erhoffen. Er widersetzt sich damit der Güte Gottes, seiner Gerechtigkeit, denn der Herr bleibt seinen Verheißungen treu und seiner Barmherzigkeit.
Das ist die erste Weise, eben gegen die Hoffnung, sich zu verfehlen, zu verzweifeln. Das heißt, ich höre auf, darauf zu vertrauen, dass Gott mich errettet. Der Verzweifelnde sagt, Gott kann, nicht einmal Gott kann mir mehr helfen. Ich bin völlig verloren.
Es gibt zwei Arten von Vermessenheit. Der Mensch überschätzt seine Fähigkeiten, indem er hofft, er könnte das Heil ohne die Hilfe von oben erlangen. Oder er hofft vermessen, er könne von der Allmacht und dem Erbarmen Gottes Vergebung erlangen, ohne sich zu bekehren und selig zu werden, ohne es zu verdienen.
Das ist eben die zweite Weise, gegen die Hoffnung sich zu versündigen, nämlich indem ich die Erfüllung vorwegnehme. Der Verzweifelnde nimmt die Nichterfüllung vorweg. Es hat keinen Sinn. Gott wird mich nie und nimmer retten. Er kann es nicht, er will es nicht. Und die zweite Art, sich gegen die Hoffnung zu verfehlen, ist eben die Vorwegnahme der Erfüllung. Ich bin mir des Heils absolut sicher, sei es, dass ich es mir selber, meinen Verdiensten zuschreibe, sei es, dass ich denke, Gott kann gar nicht anders, als mich retten letztlich, denn das ist ja sein Wille. Dazu brauche ich mich auch gar nicht erst zu bekehren, auch so nach dem Fasnachtslied, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Also es geht ja ganz leicht, wir sind die Erlösten, die Geretteten, wir brauchen dazu gar nichts beizutragen. Das ist auch eine Form von Vermessenheit und ein Verstoß eben gegen dieses erste Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm dienen.
Im Glauben an die Liebe Gottes liegt die Aufforderung und die Pflicht, die göttliche Liebe aufrichtig zu erwidern. Das erste Gebot befiehlt uns, Gott über alles und seinetwegen sämtliche Geschöpfe zu lieben.
Hier wird noch einmal eben appelliert an dieses Grundgebot der Liebe, der Pflicht eben, Gott zu lieben und die Geschöpfe, auch den Mitmenschen, weil sie eben von Gott geschaffen sind. Also alles Geschaffene, alles von Gott Geschaffene verdient unsere Liebe.
Man kann auf verschiedene Weise gegen die Liebe zu Gott sündigen. Gleichgültigkeit versäumt es oder weigert sich, an die Liebe Gottes zu denken. Sie verkennt deren zuvorkommendes Wesen und leugnet ihre Kraft. Undankbarkeit unterlässt es oder weigert sich, die Liebe Gottes dankbar anzuerkennen und in Gegenliebe zu erwidern. Lauheit zögert oder unterlässt, die göttliche Liebe zu erwidern. In ihr kann die Weigerung liegen, sich dieser Liebe auszuliefern. Überdruss an geistlichen Dingen oder geistige Trägheit kann so weit gehen, dass man die von Gott kommende Freude verschmäht und das göttliche Gut verabscheut. Hass gegen Gott entspringt dem Stolz. Er widersetzt sich der Liebe Gottes, dessen Güte er leugnet und den er vorgeblich deswegen verwünscht, weil Gott die Sünden verbietet und Strafen verhängt.
Ja, wir sehen, dass der Katechismus durchaus anregend ist für eine Gewissenserforschung. Verstöße eben gegen die Liebe zu Gott, die man natürlich heutzutage ganz häufig findet, eben diese Gleichgültigkeit. Die Menschen, viele verhalten sich so, spielt gar keine Rolle, ob es Gott gibt oder ob es ihn nicht gibt. Also ich kümmere mich überhaupt nicht darum. Ich weigere mich, an Gott und seine Liebe zu denken. Dann aber auch diese Undankbarkeit, dass es mir nicht einmal in den Sinn kommt, Gott für seine Liebe zu danken. Lauheit, auch weit verbreitet heute, diese göttliche Liebe zu erwidern. Dann Überdruss, das ist ein Thema, mit dem sich schon die alten Wüstenväter intensiv befasst haben. Das ist dieser Überdruss, dieser Widerwillen, sich überhaupt mit geistlichen Dingen zu befassen. Die Wüstenväter sagen, das ist der Mittagsdämon. Das denkt man an die Wüste und der Mönch sitzt da in der Mittagshitze und ist zu keinem vernünftigen Gedanken mehr fähig, völlig träge und abgeschlafft. Das ist so dieses Empfinden, nur nichts mehr mit geistlichen Dingen zu tun haben. Und dann natürlich gesteigert eben in einen förmlichen Hass gegen Gott, auch das kommt ja hier und da vor, dass man eben wirklich aus der Haltung des Satans, der sich eben aufgelehnt hat in seinem Stolz gegen Gott, den Schöpfer, und diesen Hass versucht auch in die Menschenseelen zu säen.
Nummer 2095. Die göttlichen Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe formen die sittlichen Tugenden und erfüllen sie mit Leben. So drängt uns die Liebe, Gott das zu geben, was wir ihm als Geschöpfe rechtmäßig schulden. Die Tugend der Gottesverehrung macht uns zu dieser Haltung bereit.
Hier wird die Brücke geschlagen, im Grunde genommen zur Gerechtigkeit. Wenn Sie sich zurückerinnern, als wir über die Tugenden nachdachten, gerecht sein heißt, jedem das Seine geben, jedem das geben, was ihm zusteht. Und die Form der Gerechtigkeit Gott gegenüber, Gott das geben, was ihm zusteht, das ist eben eine Form der Gerechtigkeit, eine Weise der Gerechtigkeit, die einen eigenen Namen hat, eben die Tugend der Gottesverehrung. Man könnte sagen, die Tugend der Gottesverehrung ist die Tugend der Gerechtigkeit, soweit sie sich auf Gott bezieht. Und jetzt fragt der Katechismus, was heißt denn das? Was schulden wir nun diesem Gott, der uns ja in den Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe eben eigentlich die Voraussetzung gibt, dann diese Tugend der Gottesverehrung zu leben. Denn Glaube, Hoffnung und Liebe sind ja göttliche Tugenden, von Gott geschenkte Tugenden, die wir nun aber eben umsetzen müssen in unserem alltäglichen Leben. Und davon ist jetzt die Rede.
Der erste Akt der Tugend der Gottesverehrung ist die Anbetung. Gott anbeten heißt, ihn als Gott, als den Schöpfer und Retter, den Herrn und Meister von allem, was ist, als unendlich und barmherzige Liebe anzuerkennen. Jesus beruft sich auf das Buch Deuteronomium und sagt: Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen.
Ja, die Anbetung ist eben wirklich das, dass wir Gott als den anerkennen, den er ist, den Schöpfer und Erlöser von uns Menschen, dass wir da seine große Barmherzigkeit anerkennen. Und es ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass nun die Anbetung, so scheint es wenigstens, wieder in vielen Gruppen und Bewegungen und Pfarreien wieder neu, gerade in der Form der eucharistischen Anbetung, neu entdeckt und gelebt wird.
Gott anbeten heißt, in Ehrfurcht und absoluter Unterwerfung die Nichtigkeit des Geschöpfs anzuerkennen, welches einzig Gott sein Dasein verdankt. Gott anbeten heißt, wie Maria im Magnificat ihn zu loben, ihn zu preisen und sich selbst zu demütigen, indem man dankbar anerkennt, dass er Großes getan hat und dass sein Name heilig ist. Die Anbetung des einzigen Gottes befreit den Menschen von der Selbstbezogenheit, von der Sklaverei der Sünde und der Vergötzung der Welt.
Der Mensch neigt immer dazu, sich selber in den Mittelpunkt zu stellen und um sich selbst zu kreisen. Die Anbetung befreit ihn von diesem um sich selber kreisen. Und mir scheint gerade da der Grund zu sein, warum eben die Anbetung auch eine heilende Wirkung hat für uns Menschen. Sie tut uns gut, weil sie eben das von sich wegsehen ermöglicht und erleichtert. Eben dieses Krankhafte um sich selber kreisen.
Die Akte des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, die das erste Gebot befiehlt, vollenden sich im Gebet. Wir beten Gott an, indem wir den Geist in Lob und Dankgebet, Fürbitte und Bitte zu Gott erheben. Das Gebet ist eine unerlässliche Voraussetzung, um die Gebote Gottes halten zu können. Man soll allzeit beten und darin nicht nachlassen.
Also, es gehört zur Gewissenserforschung im Bereich des ersten Gebotes, dass wir uns fragen, ob und wie wir beten, ob eben wir uns wirklich Zeit nehmen für das Gebet und ob in unserem Gebet eben das vorkommt, was hier genannt ist: Lob, Dank, Bitte, Fürbitte. All das gehört ins Gebet hinein, das eben seinerseits dann wieder Ausdruck dieser Haltung der Anbetung ist.
Es ist richtig, Gott Opfer darzubringen zum Zeichen der Anbetung und des Dankes, des Flehens und der Gemeinschaft mit ihm. Ein wahres Opfer ist jegliches Werk, das getan wird, um in heiliger Gemeinschaft Gott anzuhangen, wie der heilige Augustinus sagt.
Das Opfer gehört also in die Gottesverehrung hinein, wobei eben hier ein ganz weiter Begriff von Opfer verwendet wird, im Sinne von Augustinus: jegliches Werk, das getan wird, um in heiliger Gemeinschaft Gott anzuhangen, also alles, was wir tun, aus Liebe zu Gott und den Menschen, ist in diesem Sinne Opfer, etwas, was wir aus Liebe zu Gott tun und ihm schenken.
Damit die äußere Opferhandlung wahrhaftig ist, muss sie Ausdruck einer inneren Opferhaltung sein. Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist. Die Propheten des Alten Bundes verurteilen oft die Opfer, die ohne innere Anteilnahme oder ohne Liebe zum Nächsten dargebracht werden. Jesus erinnert an das Wort des Propheten Hosea: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Das einzige vollkommene Opfer ist jenes, das Christus am Kreuz in völliger Hingabe an die Liebe des Vaters zu unserem Heil dargebracht hat. Indem wir uns mit seinem Opfer vereinen, können wir unser Leben zu einer Opfergabe an Gott machen.
Es kommt eben vor allem auf die innere Haltung an beim Opfer. Es ist mehr Ausdruck dieser von innen kommenden Liebe zu Gott und zu den Menschen, also Barmherzigkeit eben als Grundhaltung im Umgang mit den Menschen. Das ist das wahre Opfer. Im ersten Hochgebet der Heiligen Messe wird eben die Eucharistie als Opfer des Lobes genannt. Indem wir die Eucharistie feiern, zum Beispiel, bringen wir aus Dankbarkeit eben Gott unser Lob dar. Wir lieben ihn, wir lobpreisen ihn. Also auch Gebete selber gehören in den Kontext des Opfers hinein. Und diese innere Haltung ist noch wichtiger eben als das, was ich äußerlich tue.
Im nächsten Absatz geht es um Versprechen und Gelübde. Wir lesen weiter bei der Nummer 2101. Bei mehreren Anlässen wird der Christ aufgerufen, Gott Versprechen zu machen. Taufe und Firmung, Trauung und Weihe sind stets mit einem solchen Versprechen verbunden. Aus persönlicher Frömmigkeit kann der Christ Gott auch eine Tat, ein Gebet, ein Almosen, eine Wallfahrt oder ähnliches versprechen. Im treuen Einhalten der gottgemachten Versprechen zeigt sich die der göttlichen Majestät geschuldete Ehrerbietung und die Liebe zum getreuen Gott.
Dem Menschen wird also zugetraut, dass er eben ein Versprechen machen kann. Das ist eine Zusage auf Zukunft hin. Wenn ich etwas verspreche, der Mensch ist fähig, so etwas zu tun. Das wird zwar heute manchmal bestritten, als sei der Mensch gar nicht fähig, aber es gehört zu den Möglichkeiten des Menschen eben, im Versprechen auch etwas für die Zukunft festzulegen. Und wenn ich Gott etwas verspreche und das dann auch halte, dann ist es eine Form eben der Ehrerbietung Gott gegenüber und Ausdruck meiner Liebe zu ihm.
Ein Gelübde, das ist ein Gott überlegt und frei gegebenes Versprechen, das sich auf ein mögliches und besseres Gut bezieht, muss Kraft der Tugend der Gottesverehrung erfüllt werden. Das Gelübde ist ein Akt der Hingabe, durch den sich der Christ Gott weiht oder ihm ein gutes Werk verspricht. Durch die Erfüllung seiner Gelübde schenkt er Gott, was er ihm versprochen und geweiht hat. So war der heilige Paulus, wie die Apostelgeschichte uns zeigt, sehr darauf bedacht, seine Gelübde zu erfüllen.
Das Gelübde ist wie eine Art feierliches, besonderes Versprechen, eben, dass ich auf etwas verzichte oder um eines höheren Gutes willen. Also es ist eine besondere Hingabe auch Gott gegenüber. Und natürlich sollen wir Gelübde halten. Das, wenn ich im Sinne eben des Versprechens, dass ich fähig bin, auch über zukünftige Umstände zu verfügen und sie Gott zu schenken.
Den Gelübden, den evangelischen Räten entsprechend zu leben, erkennt die Kirche einen beispielgebenden Wert zu. Deshalb freut sich die Mutterkirche darüber, dass sich in ihrem Schoß viele Männer und Frauen finden, die die Entäußerung des Erlösers nachdrücklicher befolgen und deutlicher erweisen, indem sie die Armut in der Freiheit der Kinder Gottes übernehmen und auf den Eigenwillen verzichten. Das heißt, sie unterwerfen sich einem Menschen um Gottes Willen hinsichtlich der Vollkommenheit über das Maß des Gebotes hinaus, um sich dem gehorsamen Christus mehr gleich zu gestalten. In gewissen Fällen kann die Kirche aus angemessenen Gründen von Gelübden und Versprechen dispensieren.
Also besondere Gelübde eben oder besondere Versprechen sind die evangelischen Räte. Und darunter versteht man eben die freiwillig gewählte Armut um des Himmelreiches Willen, die Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen und den Gehorsam um des Himmelreiches Willen, dass der Mensch also in diesen wichtigen Bereichen des Eigentums, der Liebe zwischen Mann und Frau und auch der Verfügung über die eigenen Entscheidungen, dass er da verzichtet, diese Freiheit eigentlich verzichtet aus Liebe zu Gott. Und dann eben dieser wichtige Schlusssatz, dass es ja gelegentlich vorkommen kann, dass Umstände eintreffen, die diese Gelübde, das Erfüllen der Gelübde sehr erschweren oder nicht mehr zumutbar erscheinen lassen, und dann kann die Kirche eben, wie es heißt, aus angemessenen Gründen dispensieren.
Wir haben schon jemanden in der Leitung, wenn Sie sich kurz vorstellen. Grüß Gott.
Ich bin vor kurzem aus einem katholischen Verein ausgetreten. Ich mag hier nicht deutlicher werden, weil ich nicht anklagen will, denn da war jetzt eine ältere Teilnehmerin. Und ich sage, was sie mir geschrieben hat, weil sie sich immer aufgeregt hat, dass ich einen katholischen Kommentar dazu gebe. Also sie schreibt, ich gehe seit vielen Jahren einen christlich-metaphysischen und esoterischen Schulungsweg. Die Stiftung, der ich angehöre, heißt Erevna, griechische Erforschung der Wahrheit. Es werden theoretische Lehrbriefe und Vorträge gegeben über Kosmologie, Metaphysik, Schöpfungslehre, Lebensbaum, ähnlich der Kabbala, Eintritt des kosmischen Christus in die Materie und so weiter, aber auch wichtige Meditationsübungen. Und dann schreibt sie, sie glaubt schon an den einzigen Gott, aber schon, der dann in Christus gekommen ist. Und jetzt dann dazu brauche ich keine Kirche, keine Konfession, keine theologischen Deutungen der Bibel, die ich jedoch alle respektiere. Ich verstehe die Bibel so, wie der Geist sie mir eingibt. Diese Freiheit habe ich und lasse mir darin absolut nichts vorschreiben. Von keinem noch so berühmten Theologen. Es sind alles Bruchstücke der geistigen Evolution der Menschheit, die sich in verschiedenen Zeiten Altern und Kulturen manifestieren. Also es klingt sehr geschwollen, aber ich merke, im Grunde gehört sie nicht rein, aber die Leiterin lässt sie drin, und also habe ich recht getan, wenn ich sage, damit möchte ich nichts zu tun haben.
Herr Domherr?
Ja, Sie haben völlig recht getan. Ja. Diese Sprache hört sich wirklich an nach New Age, nach Esoterik, und darin sind Weltanschauungen, Auffassungen enthalten, in aller Regel, die sich mit dem christlichen Glauben eigentlich nicht vereinbaren lassen. Im Grunde genommen müsste eher diese betreffende Dame sich trennen von dieser Gruppe, weil da kommt ein Denken zum Vorschein, das wirklich ein anderes Denken ist, als wir es in unserer Kirche kennen und pflegen.
Hilft Ihnen das?
Ja, ich wollte nur sagen, sie war auf Zypern gewesen Und da war sie begeistert, was man da gesagt hat. Und als ich ihr dann gesagt habe, ja, erzähl, was war. Und dann kommt eine sehr harte Antwort: Ich will die Perle nicht vor die Säule werfen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist zu viel. Und ich bin dann einfach ausgetreten dort, ja. Mhm. Aber die Leiterin lässt sie drin, gell?
Es ist natürlich so, dass solches esoterisches Gedankengut inzwischen eben auch schon weit eingedrungen ist, auch in christliche Milieus, und da im Grunde genommen eher für Verwirrung sorgt. Und eine Unterscheidung der Geister ist hier wirklich wichtig. Und es ist auch typisch für dieses Denken, es geht dann darum, diese Kreise haben ein höheres Wissen, eine Weisheit. Letztlich ist es dann dieses höhere Wissen, was den Menschen erlöst, und man muss sich eben einweihen lassen in dieses höhere Wissen, und wer da sich dagegen sträubt oder wehrt, der ist eben dann gar nicht würdig, und deswegen dann dieses Wort von den Perlen und den Säulen.
Ein hartes Wort. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Heiligen Geist jetzt für die nächste Zeit, wie Sie auch damit umgehen können. Ich hoffe, das hat Ihnen geholfen. Dann alles Gute Ihnen.
Ich danke Ihnen vielmals.
Auf Wiederhören. Wenn man diese Abschnitte gelesen hat über Glaube, Hoffnung und Liebe und was es da alles für Möglichkeiten gibt, dahinter dagegen zu verstoßen, dann fragt man sich ja, wenn Gott uns diese Tugenden eingegossen hat, wieso kommen die dann nicht so richtig zum Zuge? Was hindert die denn eigentlich, sich zu entfalten?
Also zunächst einmal eben sind diese göttlichen Tugenden ein Angebot, und wir Menschen können uns immer noch eben frei, mehr oder weniger frei, dafür oder dagegen entscheiden. Nun ist dazu eben gleich hinzuzufügen, dass es eben nicht immer Sünde ist, wenn Menschen nicht glauben, nicht hoffen und nicht lieben können. Das Glauben, Hoffen und Lieben können hängt eng damit zusammen, wie wir als Menschen sozusagen dahin geführt worden sind, ob wir eben in unserer Herkunftsfamilie oder dort, wo wir aufgewachsen sind, eben gelernt haben, vertrauen zu können oder überhaupt Vertrauen fassen konnten, das Vertrauen einüben konnten, das Hoffen einüben konnten, das Lieben einüben konnten, und wo hier durch Verletzungen eben Behinderungen entstanden sind bei diesem Einüben von Glauben, Hoffen und Lieben. Diese Menschen haben es dann später wirklich auch viel schwerer, Gott zu glauben, auf ihn zu hoffen und ihn zu lieben.
Ja, wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, die aber nicht selber auf Sendung gehen wollte, aber einfach danken wollte. Herr Domherr, Sie haben es ja gerade schon angeschnitten, das muss nicht Sünde sein, wenn man damit zu kämpfen hat. Also niemand soll sich jetzt entmutigt fühlen, wenn er meint, sich da überall wiederzufinden. Wir dürfen ja auch um die Erneuerung dieser Gnaden, dieser Tugenden in uns bitten und auch die Mittel anwenden, die Sie genannt haben, das Gebet, die Sakramente empfangen und ja, einfach auf Gott da hoffen, dass er einfach diese Tugenden auch in uns wachsen lässt. Eine große Sache, denke ich, ist immer auch, dass heute oft das Glaubenswissen gar nicht mehr da ist und auch nicht die Erfahrung von Gottes Liebe. Und ich glaube, das ist hier auch im Katechismus immer dieser Grundgedanke, dass unser Teil immer eine Antwort auf die Liebe Gottes ist. Wie könnte man da mehr ansetzen, dass Menschen viel mehr Gottes Liebe begegnen oder das erfahrbar wird für mehr Menschen?
Es gibt ein berühmtes kleines Buch von Hans Urs von Balthasar, Glaubhaft ist nur die Liebe. Letztendlich hängt die Glaubwürdigkeit von unseres Zeugnisses eben an der Liebe, und wo Menschen Liebe erfahren von anderen Glaubenden, da finden sie auch leichter den Zugang dann zur Liebe Gottes. Natürlich kann es sein, dass auch manchmal unmittelbar der Mensch eine Gotteserfahrung machen darf, die ihn umwirft, so wie Paulus das erlebt hat bei seiner Bekehrung. Aber es ist halt schon sehr wichtig, wie Christen miteinander umgehen und wie, ob es möglich ist, eben wenn ich eben als vielleicht verletzter Mensch, der vielleicht auch gefehlt hat, wenn ich da Barmherzigkeit erfahre von glaubenden Christinnen und Christen, dann wird es mir leichter fallen, dann doch wieder auch den Glauben an Gott mir zu eigen zu machen, auf ihn zu hoffen und ihn zu lieben. Es läuft eben doch sehr stark über die menschliche Erfahrung, glaube ich.
Also das Zeugnis der Christen, das Leben der Christen, was vielleicht das einzige Evangelium ist, was die Menschen heute noch lesen.
Genau, so hat es ja Benedikt XVI. In seiner ersten Enzyklika ungefähr formuliert.
Ja, dann danken wir Ihnen, Herr Domherr, dass Sie bei uns waren, dass Sie uns diese Zusammenhänge mehr erschlossen haben. Dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten?
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Gepriesen sei der Vater, der sich uns geoffenbart hat und den, auf den wir vertrauen dürfen. Gepriesen sei der Sohn, der uns erlöst hat und der wahre Grund unserer Hoffnung ist. Gepriesen sei der Heilige Geist, der in uns die Liebe ermöglicht. So segne euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib. Amen. Danke und vergelt's Gott. Alles Gute in die Schweiz.
Segne's Gott.
Liebe Zuhörer, danke auch Ihnen fürs Dabeisein, fürs Mitmachen, fürs Zuhören. Alles Gute, viel Freude an Ihrem Glauben wünscht Ihnen Marion Kuhl.